Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen wieder bei euch sein zu dürfen. Und wir sind auch sehr froh, dass wir gestern Abend schon angereist sind und nicht uns morgen heute früh auf den Weg gemacht haben. Ich finde auch schön über jeden, der heute hier ist, der sich durch dieses Eis gewagt hat und heute Morgen hier ist, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Man kann, finde ich, ein Jahr gar nicht besser beginnen als mit einem Gottesdienst. Gut, das haben wir nicht den ersten, aber der fünfte ist ja noch nah dran. Und was Andreas auch schon gesagt hat, so ein Neujahrsgottesdienst oder ein Gottesdienst am Anfang des Jahres bietet immer natürlich die Möglichkeit, auf der einen Seite zurückzuschauen, was war im vergangenen Jahr, aber auch nach vorne zu schauen, was kommt, was erwartet mich, was denke ich, was erwarte ich, was macht mir Angst, was macht mir Sorge und was ist gut und was ist schön. Und ich hoffe sehr, dass ihr in diesem neuen Jahr erleben dürft, wie Gott euch verändert, wie ihr Gott besser kennenlernt in diesem Jahr und mit ihm in der Beziehung wächst. Heute Morgen beim Frühstück haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass ja auch die Kinder heute im Gottesdienst sind. Und eine sehr einfache Aufgabe für die Kinder heute, das können sie jetzt während der Predigt machen, das kriegen die meisten wohl hin, und zwar die Jahreslosung auswendig zu lernen. Ihr habt jetzt ungefähr 2,5 Stunden Zeit, bis die Predigt vorbei ist. Manche schauen schon leicht verwirrt und ängstlich. Wer das kann, kann es dann nachher bei Andreas aufsagen und dann gibt es eine Packung Gummibärchen. Wird meistens familienintern bleiben, würde ich sagen, aber zumindest einer ist da, der extern dabei ist. Genau, also zu Andreas gehen und dann die Jahreslosung aufsagen. Denn heute will ich mich mit euch mit der Jahreslosung beschäftigen. Das bietet sich natürlich immer an, am ersten Sonntag des Jahres, sich mit der Jahreslosung zu beschäftigen. Und die Jahreslosung an sich ist immer, für mich persönlich, immer ein bisschen herausfordernd. Auf der einen Seite, weil oftmals eine Aussage so direkt aus dem Kontext gerissen wird und man dann in der Predigt gefordert ist, erst einmal den Kontext dieser Aussage zu erklären, um die Jahreslosung richtig zu verstehen. Das Gute in diesem Jahr ist, dass sich die Jahreslosung in einem Abschnitt im ersten Thessalonicher Brief befindet, wo Gott ganz verschiedene kurze Anweisungen hintereinander sozusagen noch einmal anführt. Also ist es nicht so entscheidend, allerdings auch wiederum doch, denn die Verse davor sind natürlich wichtig, um die Aussage an sich zu verstehen. Prüft alles, prüft aber alles und das Gute behaltet. Die Luther 84, ich lese mal verschiedene Bibelübersetzungen vor, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Die Luther 84 übersetzt das wie folgt: Prüft aber alles und das Gute behaltet. Die Mengeübersetzung: Prüft alles, behaltet das Gute. Elberfelder: Prüft aber alles, das Gute behaltet. Die NGÜ: Sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Also ihr merkt, das sind keine großen Unterschiede. Also es ist eigentlich ziemlich gleichbleibend. Dieser Satz ist im Griechischen auch recht kurz. Das Spannende ist, dass in diesem Text allerdings wir zwei Imperative finden. Und anhand dieser beiden Imperative möchte ich mir auch diesen Vers mit euch anschauen. Der erste Imperativ ist zu prüfen und der zweite Imperativ ist zu behalten. Und das Ganze soll im Kontext der Gemeinde geschehen. Und deswegen auch das Thema Wachsen in Gemeinschaft. Das heißt, das, was Paulus oder was Gott hier sagt am Ende des ersten Thessalonicher Briefes, ist an die Gemeinde gerichtet, an Christen gerichtet, die sich gemeinsam treffen, um dann in dem Wort Gottes zu wachsen, in ihrer Beziehung zu Gott zu wachsen. Und beginnen tut er mit der Aufforderung, alles zu prüfen. Und damit beginnt dieser Teil. Die Handlung des Prüfens beinhaltet immer die Komponente, dass ich etwas weiß, anhand von dem ich etwas anderes prüfe. Es meint ein kritisches Unterscheiden zwischen dem, was richtig ist und was falsch ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, 2 plus 2 ist 7, wäre das richtig oder falsch? Wer ist dafür, dass 2 plus 2 7 ist, kann jetzt mal kurz die Hand heben. Sehr gut, die Bildungslücke ist noch nicht so groß. Genau, 2 plus 2 ist nicht 7. Woran überprüfen wir das? Warum glaubt ihr mir das nicht? Weil ihr wisst von der Regel der Mathematik, dass 2 plus 2 5 ist. Fast. Genau, ihr wisst, dass 2 plus 2 4 ist. Und anhand dieser Tatsache, anhand dieses Wissens, überprüft ihr meine Rechnung. Und da geht es nicht mehr darum, was ich jetzt empfinde, ob die 7 mir eine tolle Zahl ist, das ist auch die Zahl der Verkommenheit. Warum ist das also nicht die Antwort? sondern es wird überprüft anhand von einer Regel. Und das ist das, was im ersten Thessalonicher Brief auch der Fall ist. Im zweiten Thessalonicher Brief wird dieses selbe Wort noch einmal verwendet, in Kapitel 2, Vers 4. Dort steht, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also Gott prüft auch unsere Herzen. Er schaut unsere Herzen an und weiß ganz genau, was in unserem Herzen ist. Wenn Gott unsere Herzen prüft, hat er natürlich viel mehr Mittel und Möglichkeiten, als wir sie haben. Aber dennoch sind wir auch in der Lage zu prüfen. Jetzt ist die Frage, wie kann dieses Prüfen denn überhaupt gelingen? Und warum ist Prüfen überhaupt notwendig? Wenn wir uns die Verse im 1. Thessalonicher Brief anschauen, die davor stehen, dann ist es ganz spannend zu sehen, dass dort die Thematik aufkommt, dass vom Geist geleitet Menschen Aussagen gemacht haben, die auch gut und richtig waren, aber nicht immer. Und dieses Problem, was entstand in der ersten Gemeinde, war, dass Menschen auftraten, die sagten, Gottes Geist hat mir gesagt, und die dann überzeugt davon waren, dass es Wahrheit ist. Also die Formulierung, Gottes Geist hat mir gesagt, wurde benutzt als eine Art, ich würde sagen, Totschlagargument. Gottes Geist hat mir gesagt, dass 2 plus 2 7 ist, und dann kannst du mir nicht mehr widersprechen, weil das hat mir ja Gottes Geist gesagt. Und dann macht Gott deutlich, nee, es gibt zwar schon Dinge, die Gott dir eingeben kann und auch andere Sachen, aber, und das ist dann dieser Vers, die Jahreslosung, es gilt das zu überprüfen, was ich meine, der Geist Gottes mir gesagt hat. Denn, und das ist die Schwierigkeit dabei, in meinem Herzen oder aus mir heraus können auch Dinge kommen, die, wo ich denke und vielleicht sogar davon überzeugt bin, dass sie von Gottes Geist sind, aber sie es nicht sind. In Römer 12, Vers 2 steht dazu zum Beispiel auch wieder mit diesem Prüfen dasselbe Wort und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, wir müssen unser Denken von der Bibel bestimmen lassen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Das heißt, in mir findet eine Veränderung statt. Ich lasse mich von Gottes Wort verändern. Es wirkt und spricht in mein Leben hinein. Und davon kommend bin ich dann in der Lage zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Ähnlich wie mit dem Mathematikbeispiel. Wenn ich die Regeln der Mathematik nicht kenne, kann ich 2 plus 2 nicht überprüfen, ob 7 richtig ist oder ob 4 richtig ist. Das kann ich dann nicht überprüfen. Ich muss die Regeln der Mathematik kennen. Und das ist das Gleiche, was Gott hier uns in Römer 12 sagt. Er sagt, ihr müsst euren Geist, euer Leben erneuern lassen durch mich, durch den Geist, den ich euch gegeben habe, aber auch durch mein Wort, was ihr lesen könnt, wo ihr mich kennenlernen könnt. Und es ist sehr spannend zu sehen, wenn ihr einmal die Briefe des Neuen Testamentes mal für euch durchlest, dass an ganz vielen Stellen die ersten Gemeinden Schwierigkeiten damit hatten, was ist jetzt wirklich dem Willen Gottes entsprechend? Welche Lebensführung ist gut? Im ersten Korintherbrief, in der Korinthergemeinde, die sich sehr geistbegabt hielt und echt als eine gute Gemeinde sich selbst sah, war eine Gemeinde, die sich darüber freute, dass in ihrer Gemeinde jemand war, der mit seiner Mutter, vermutlich Stiefmutter, geschlafen hat. Und die Gemeinde fand das super. Und Paulus sagt, selbst die Heiden, also selbst die Menschen, die an Christus glauben, für die ist dieses Verhalten abartig. Und ihr als Christen feiert das. Und er sagt, nein, da gibt es ein Korrektiv. Und so gibt es in ganz vielen anderen Stellen in den Briefen des Neuen Testamentes Dinge, wo Paulus und auch die anderen Apostel auf etwas zurückgreifen. Und wir finden ganz oft die Formulierung, erinnert euch an das, was ich gesagt habe. Erinnert euch daran, als ihr gläubig geworden seid. Was habt ihr da von mir gelernt? Das formuliert Paulus ganz oft in seinen Briefen. Und darauf aufbauend gibt er dann das Korrektiv. Im ersten Johannesbrief ist sehr spannend, da könnt ihr Folgendes lesen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist schon jetzt in der Welt. Johannes gibt hier ein ganz konkretes Beispiel und er sagt, wenn jemand sagt, aus seinem Geist heraus, er sagt, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dann ist das keine göttliche Offenbarung, sondern heruntergebrochen eine satanische. Das heißt, er macht es deutlich und er sagt, es gibt Situationen, wo Menschen aufstehen und etwas sagen und behaupten, es wäre von Gott, aber wenn es sich nicht mit dem übereinstimmend überprüfen lässt, was in der Schrift steht, dann ist das falsch. Der Maßstab für meine Überprüfung ist die Bibel. Und dementsprechend muss ich sie kennen und anhand diesen Maßstabes muss ich das anwenden. Und da gibt es ganz viele Aussagen, die wir nehmen können. Es gibt natürlich Aussagen in der Bibel, die man unterschiedlich auslegen kann. Es gibt aber auch genug Stellen, die man nur wirklich in eine Richtung auslegen kann. Wie zum Beispiel dieses Beispiel im ersten Johannesbrief. Ist Jesus der Sohn Gottes, ja oder nein? Wer Nein sagt, ist nicht von Gott. Ganz simpel, ganz einfach. Und doch irgendwie nicht so einfach. Die Bibel ist Gottes Wort. Ist das so oder ist das nicht so? Also in der Bibel im 2. Timotheusbrief können wir das lesen. Und das ist das, was uns die Jahreslosung dazu herausfordert. Er sagt, Gott gab von Anfang an durch sein Wort uns einen Maßstab mit. Und diesen Maßstab müssen wir kennen, um dann eben auch alles prüfen zu können, was ist Wahrheit und was nicht. Und dafür brauchen wir auch die Gemeinschaft in der Gemeinde, wo andere Christen sind, mit denen ich darüber reden kann und sagen kann, ich habe jetzt bei YouTube das und das gesehen und ich fand das irgendwie komisch oder auch nachvollziehbar, egal wie, aber es ist irgendwie anders, als was ich immer so geglaubt und gelernt habe. Und jetzt kannst du mir vielleicht helfen zu verstehen, was ist das? Bin ich da auf einem falschen Weg oder bin ich da auf einem richtigen Weg? Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft in der Gemeinde, um gemeinsam auch Dinge anhand der Schrift überprüfen zu können. Im Mitte des Jahres 1848, im Januar, ist etwas in Kalifornien geschehen, in einer Stadt, die von einem Johann Sutter gegründet wurde. Weiß jemand von euch, was da geschah? Das ist immer schön, so der pädagogische Effekt einer Predigt. Ich hätte es auch nicht gewusst. Und zwar ist damals ist etwas sehr Besonderes passiert. Und zwar soll jemand beim Erbauen seiner Sägemühle einen Goldklumpen im Wasser gefunden haben. Und dieser Fund, die Stadt wollte nicht, dass das bekannt würde, aber dieser Fund wurde bekannt. Und es sorgte dafür, dass aus, das muss ich richtig umsagen, dass vom Osten der USA sehr viele Menschen in den Westen in diese Stadt gewandert sind, um Gold zu finden. Die meisten Menschen, die dahin gezogen sind, also viele sind auf dem Weg dahin gestorben, die dahin gekommen sind, die haben alles aufgegeben in der Heimat, um dort Gold zu finden, um reich zu werden und ihren Lebensabend im Wohlstand zu verbringen. Aber die allerwenigsten Menschen haben das geschafft. Spannend ist, dass in diesem Kontext übrigens etwas erfunden wurde, was ungefähr, ich schätze mal, fast 50% der Männer in diesem Raum heute anhaben. Inklusive mir. Ich habe zwar nicht das Markenprodukt an, aber Levi Strauss soll die Jeanshose dafür entwickelt haben. Als ein Stoff, der belastbar ist und der viele Dinge aushält. Und das Spannende ist, es ist nur eine Nebenspur, aber das, die meisten Menschen, die reich geworden sind in dieser Goldgräberzeit, sind die, die Dinge fürs Goldgraben verkauft haben. Nicht die Goldgräber selber, die haben meistens ihr Leben und alles andere verloren. Aber wen es jetzt interessiert, und zwar bei Amazon, kann man sich dieses Set kaufen. Ich weiß nicht, ob der Preis immer noch der gleiche ist. Eine Goldwaschpfannenset, Kunststoff-Goldpfanne für Goldwaschen, Goldsucher 38,5 cm. Denn, das Spannende ist, das wusste ich auch nicht, in deutschen Flüssen wurde Gold gefunden. Im Rhein und in der Elbe und auch in kleineren Flüssen kann man in Deutschland Gold finden. Das ist spannend. Also bevor ihr jetzt alle dieses Set bestellt, ich biete es euch hier für heute für 20 Euro an, nein, Spaß, habe ich nicht dabei. Aber das Spannende ist, du musst dir erst einmal einen bequemen Sitzplatz an einem Fluss suchen. Dann nimmst du deine Goldwaschpfanne, füllst sie mit Sand, schüttelst sie dann hin und her, 10-mal kräftig ungefähr, dann setzt sich das schwere Gold am Boden ab. Klingt schon sehr optimistisch. Dann muss man nach diesem kräftigen Schütteln nochmal Wasser drauf tun, nochmal abschütten. Dann bleibt nur noch wenig übrig, dann holt man die Pfanne raus, dann nimmt man dieses Gitter da, dieses Grüne, macht es da rein, beziehungsweise in diese kleine Schale und dann sieht man das immer weiter und dann, wenn man Glück hat, findet man dieses Gold, was da unten abgebildet ist. Prüft alles, das Gute behaltet. Das ist Goldwaschen. All der Steine, der Sand, der Dreck, all das, was da ist, was falsch ist, wird rausgespült, wird weggespült. Das will keiner. Kein Goldgräber freut sich über den Schlamm, den er rausgespült hat. Und nimmt den Schlamm mit nach Hause und sagt, Schatz, schau mal, ich habe wieder 5 Kilo Schlamm gefunden. Und die Frau sagt, super, da kannst du mir eine Kette draus machen. Richtig toll, richtig schön. Natürlich nicht. Und das ist das, was hier uns die Jahreslosung mit auf den Weg gibt, dass in gleicher Weise auch wir gefordert sind, alles eben zu prüfen, um dann das Gute behalten zu können. Aber der erste Schritt ist das Überprüfen. Zu überprüfen, was höre ich, was bekomme ich gesagt, auch in diesem Jahr. Was höre ich, was lese ich, was prasselt auf mich ein? Und das zu überprüfen anhand der Bibel und dann zu schauen, ist das gut oder ist das nicht gut? Und wenn das nicht gut ist, dann, und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, dann gilt es, das abzulegen und das Gute zu behalten. Nun wissen wir alle, aus dem persönlichen Erleben vermutlich auch, dass es viel einfacher ist, das Schlechte zu behalten, als das Gute. Also das Gute zu behalten ist wirklich nicht einfach. Ich selber gehe seit ungefähr 2 Jahren, 2,5 Jahren, 3 Jahren ins Fitnessstudio, recht regelmäßig. Und ich habe das gehe ich ins Fitnessstudio regelmäßig. Und letztes Jahr im Januar habe ich das zum ersten Mal erlebt, was es bedeutet, Januar und Fitnessstudio. Der Laden ist brechend voll. Also viele Menschen habe ich noch nie, obwohl eigentlich recht viele kommen, noch nie so viele Menschen an einem Ort gesehen, in diesem Studio. Ich habe da mit einem Bekannten gesprochen, der da auch ist, und der sagt, Michael, ganz entspannt. 6 Wochen, maximal 8 Wochen, befinden wir uns wieder im Normalzustand. Das heißt, der gute Vorsatz für das neue Jahr, ich gehe trainieren, ich mache regelmäßig Sport, der hält zwischen 4 bis 6 Wochen an. Maximal 8 Wochen. Und dann geht das Ganze wieder auf Normalzustand runter. Und das ist etwas, was wir als Christen in unserem Leben leider auch haben. Und wir können das auch zum Beispiel lesen, selbst Paulus sagt es uns im Römerbrief, da sagt er, denn ich weiß ja, in mir, das heißt in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Denn der gute Wille ist bei mir wohl vorhanden, dagegen das Vollbringen des Guten nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern vollbringe das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so bin ich nicht mehr ich es, der es vollbringt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde somit bei mir, der ich das Gute tun will, das Gesetz vor, dass bei mir das Böse zustande kommt. Das Gute kämpft gegen das Böse und das Böse kämpft gegen das Gute. In meinem Leben als Christ. Ich stehe in meinem Leben als Christ immer wieder vor der Herausforderung, tue ich das Richtige oder tue ich das Gute? Und dabei ist es der erste Schritt, um das Gute zu tun, ist erst einmal zu realisieren, dass ich das Gute überhaupt wahrnehme. Dass ich mich entscheide, das Gute in meinem Leben erst einmal zu realisieren, was ist das Gute? Das Gute zu behalten bedeutet dann als nächsten Schritt auch das Gute zu tun. Das Gute zu behalten bedeutet immer, das auch umzusetzen in seinem Alltag, in seinem Leben. In Galater 6, Vers 9 steht, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das Gute zu behalten bedeutet immer und immer wieder, das Gute auch umzusetzen. Oder in Matthäus 5, Vers 16, führt ein gutes Leben unter den Heiden, damit sie, während sie euch als Verbrecher verleumden, das sehen und aufgrund eurer guten Werke Gott am Tag des Gerichts loben. In den Petrusbriefen formuliert das Petrus ähnlich und er sagt, wenn ihr als Christen gut lebt, das Gute tut, das Gute erkannt habt und dann tut, dann wird euer Leben ein Zeugnis für die Menschen in eurem Umfeld sein und sie können zwar negativ über euch reden, aber ihre Worte werden durch euer Leben durchgestrichen. Man kann das auch sehr gut bei Kindern sehen. Also bei unseren Kindern haben wir es erlebt, als sie in den Kindergarten kamen, haben die auf einmal dann Wörter kennengelernt, die sie vorher nicht kannten. Natürlich haben die alle schlechte Wörter nur im Kindergarten gelernt und nicht bei uns zu Hause, ist auch klar. Aber man lernt ganz schnell, dass mein Umfeld mich prägt. Und wir als Gemeinde richten jedes Jahr, sind Mitträgergemeinde von dem Soda, das ist ein Sommerzeltlager für Kinder und Jugendliche. Aber auch bei anderen christlichen Zeltlagern habe ich das gemerkt, oder auch wenn man auf Freizeiten, Gemeindefreizeiten ist oder anderen christlichen Freizeiten, diese Zeiten, merkt man, tut den Menschen, die da sind, in der Regel sehr gut. Und sie werden verändert durch das Setting, in dem sie sich bewegen und befinden. Die Sprache verändert sich zum Teil zum Positiven, aber auch das Denken und das Handeln kann positiv geprägt werden oder wird oftmals positiv geprägt. Und das ist etwas, was in unserem Umfeld stattfindet. Wenn ich das Gute behalten will, dann muss ich mich auch damit umgeben und mit Menschen umgeben, die mir helfen, das Gute auch in meinem Leben dann umzusetzen. Irgendwie kann ich gerade nicht weiterklicken hier vorne. Genau. Ja, jetzt lassen wir die beiden Dinge schon mal da. Genau. Und das ist etwas, wo ich euch und mich selber auch Mut zu machen möchte, was wir für 2025 diese bewusste Entscheidung zu treffen, auf das Gute in unserem Leben zu achten. Und das dann auch umzusetzen. Wenn ich etwas Gutes höre, es zu merken und dann auch zu tun. Und das in diesem Jahr, in dieser Weise auf die Jahreslosung umzusetzen. Alles zu prüfen, alles, was mir über den Weg kommt, prüfe ich. Und wenn ich das für gut empfinde oder wenn ich merke anhand der Bibel, dass es gut ist, das Ganze dann auch umzusetzen. Und das ist das, was wir auch im Psalm 1 lesen können. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Das Gute zu behalten bedeutet, aktiv zu sein. Wenn ich mir diesen Psalm 1 anschaue, bedeutet es, die Gemeinschaft der gottesfürchtigen Menschen zu suchen und das andere zu meiden, um da hineinzuwachsen und in meiner Beziehung zu Gott zu wachsen, Gott besser kennenzulernen und damit auch das prüfen und behalten zu können. Wenn wir das Ganze einmal kurz zusammenfassen, prüfen anhand der Schrift und behalten, was gut ist. Prüft alles. Und dieser Goldklumpen, und ich glaube, jeder von uns in diesem Raum, wenn wir jetzt über die Straße laufen würden oder du in deinem Garten etwas umgräbst und auf einmal in dieser Erde so einen faustgroßen Goldklumpen findest, ich weiß nicht, wie die Rechtsprechung in Hessen ist, ob ihr das dann behalten dürft oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, aber angenommen, ihr dürftet es behalten, würde sich jeder von euch darüber freuen und vermutlich auch erstmal überprüfen lassen, ob das wirklich Gold ist, was ihr gefunden habt. Zu überprüfen, ist das Gold oder ist es einfach nur gefrorener Mäusekot in Großformat, keine Ahnung. Und die Überprüfung zeigt dann, ist das wertvoll oder ist das nicht wertvoll. Und wenn es wertvoll ist, dann würde, glaube ich, jeder von uns, wenn ich bei mir zu Hause im Garten einen so großen Goldklumpen finden würde, ihn überprüfe und sage, boah, das ist echtes Gold. Und der Juwelier schaut sich das an und sagt, ja, das ist ein Goldklumpen, Wert von, keine Ahnung, 200.000 Euro. Gratulation zu deinem Fund. Dann würde ich diesen Goldklumpen nicht nehmen und würde ihn einfach auf die Straße schmeißen und sagen, ja schön, guter Fund, kann jemand anders sich drüber freuen. Würde ich niemals machen und würde, glaube ich, auch keiner von uns machen, der hier in diesem Raum ist. Sondern wir würden das Gute, was wir gefunden haben, behalten und uns darüber freuen. Und das ist genau das eben, was dann der zweite Schritt ist, das Gute zu behalten und dann umzusetzen im Alltag. Christlicher Glaube ist nie Theorie, sondern endet immer in der Praxis. Und sollte immer in der Praxis gelebt werden. Und das ist eine aktive Grundhaltung, die wir in unserem Alltag leben wollen und sollen und dürfen und können. Und das ist die gute Botschaft, die wir auch in dieses Jahr mitnehmen dürfen. Wir müssen nicht traurig sein oder Angst haben, sondern wir dürfen mit Gottes Hilfe in dieses Jahr gehen, das überprüfen, was wir hören, was wir gesagt bekommen anhand der Schrift und dann davon herkommend das Gute behalten und das Nicht-so-Gute beiseite legen und dann unser Leben darauf aufbauen und unser Leben verändern lassen durch Gott.